So, meine Damen und Herren, Georg Leich, mein Name ist schon erwähnt worden. Ich arbeite hier im Landesstudio in einem trimedialen Medium, um das Gott kurz vorweg zu sagen. Wer es nicht weiß, Fernsehen, Radio, Internet haben wir. Freue mich sehr auf diese Diskussion und habe zu Beginn, die Teilnehmer am Podium sind ja ausreichend vorgestellt, noch eine Frage ins Publikum. Sind von den jungen Damen und Herren, die an diesen Filmen mitgewirkt haben, jetzt noch einzelne oder mehrere da, ganz kurz? Ja, darf ich Sie bitten, herauszukommen zu mir, gerade ein bisschen, weil wir wollen schon das jugendliche Statement zumindest ein bisschen bei uns haben. Das ist sehr nett, danke schön. Darf ich Sie gerade bitten, Platz zu nehmen? Georg Leich, mein Name. Johanne Miehefz. Frau Miehefz, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Dankeschön. Also ich möchte mit dem Herrn Heinzelmeier anfangen, weil der hat mich wirklich tief betroffen gemacht. Sie haben ein Mikrofon auch, weil Sie werden gleich zu Wort kommen. Ich bin jetzt wirklich leicht deprimiert, weil einerseits bin ich ja in Ihrem Sinne Mittäter bei der Hyperattention. Also ich sitze genauso wie viele andere vorm Fernseher und habe da manchmal, ich bekenne das, an Bildschirm irgendwie nebenher und schaue da drauf und irgendwie, wenn da aus dem Bildschirm was rausfunkt, dann schaue ich hin und dann schaue ich wieder zurück. Also ich bin also Mittäter, auf der anderen Seite bin ich Journalist, der offensichtlich einer beruflichen Zukunft entgegengeht, die düster ausschaut. Also ich muss eigentlich immer höhere Reize auslösen in einer überkommunizierten Welt. Geben Sie mir einen Rat, wie soll ich weitermachen in einem Beruf, um das provokant zu formulieren?
Ich kann Ihnen da überhaupt nicht helfen. Ich kann Ihnen nur den Tipp geben, weniger skrupulös an die Sache heranzugehen, weil ich meine zum Beispiel die amerikanische Pädagogin, die Catherine Hales, die diese Differenzierung vorgenommen hat und die so diesen Begriff Hyper-Attention und den Gegenbegriff Deep Attention geprägt hat, die sagt ja am Ende, das ist überhaupt gar nicht tragisch, wenn die Leute im Modus der Hyper-Attention funktionieren. Und sie sagt sogar, dass es für die Menschen weitaus funktionaler ist, nach dem Modus der Hyper-Attention zu funktionieren, als nach der Deep-Attention. Also die Botschaft wäre dann, es ist nicht schlecht, wenn man von vielen Dingen ein wenig weiß und wenn man auch einen, wie soll ich das ausdrücken, einen ästhetischen Blick drauf hat. Also das ist vernünftig, das passt in unsere Zeit, sich auf eine Sache zu spezialisieren und sich da ganz in die Tiefe hineinzuwühlen, das bringt eigentlich gar nicht so viel. Also das heißt, was sie meint ist, es ist, also sie geht nicht kulturpessimistisch da heran, sondern sie sagt einfach, das ist eine andere Form von Kultur, eine andere Form von Kommunikation und mit der kann man leben. Und muss man erleben, weil man keinen Einfluss drauf hat.
Danke für den Trost, also jetzt geht es mir schon wieder ein bisschen besser. Sie haben in Ihrem Vortrag, der mich sehr berührt hat, zum Teil jetzt wirklich jetzt ohne Koketterie gesagt, also zum Lachen gebracht hat, auch in vielen Dingen Sachen angesprochen, wo ich ein wenig das Gefühl gehabt habe, dass die Damen und Herren, vor allem die Herren der Praxis, das eine oder andere da ja auch sich da angesprochen gefühlt haben und vielleicht gemeint haben, ich bin nicht mit allem sozusagen in diesem Bild so ganz einverstanden. Also es ist aufrüttelnd, ein bisschen provokativ, Clemens Big. Wie ist es Ihnen denn gegangen so bei dieser Zuspitzung auf zum Beispiel, es wird künftig starke Emotionalisierung auch in der Berichterstattung geben, es ist eine Veroberflächlichung zu beobachten. Als Mann der Praxis, aus dieser Sicht, was sind Ihnen denn da bei diesen Punkten dafür Gedanken durch den Kopf gegangen?
Also erstens ist es mir auch ähnlich gegangen beim Vortrag. Es ist immer gut, eine erfrischende Rhetorik bei einer guten Datenlage zuzuhören. Das ist einmal, glaube ich, wichtig auch für die Veranstaltung. Der zweite Punkt ist, glaube ich, waren sehr aussagereiche und erkenntnisreiche, in meiner Wahrnehmung, so auch soziologisch-politikwissenschaftliche Analysen, die gerade für uns Medienpraktiker ja wahnsinnig zentral sein, um auch mit ein bisschen Distanz immer wieder zum Tagesgeschäft auf die Strategie zu schauen. Der andere Punkt, der gerade angesprochen worden ist, der Trend zur totalen Bildsprache, der Trend zur extremen Affektorientierung und all dieser Dinge, das würde ja mal einfach wertfrei, genauso wie es als Erkenntnis und als Analyse da ist, so stehen lassen. Also wir als Medienbetriebe, beziehungsweise ich kann jetzt konkret für die APA reden, wir haben ja auch einen spezifischen Auftrag. Und der Auftrag mag in einem Wechselspiel und in einer Wechselwirkung stehen, aber dieser Auftrag lautet ja ganz klar, ausgewogen, faktenorientiert, zuverlässig, nicht polarisierend zu berichten aus dem redaktionellen Standpunkt. Dass auch wir wesentlich mehr visuelle Inhalte, Video, Live-Video, die aber den gleichen redaktionellen Werten entsprechend anbieten, das ist schon richtig. Ich bin ja überhaupt der grundlegenden Meinung, nur weil sich bestimmte Trends abzeichnen, die man mal wertfrei so festhalten kann und große Trendsetter, wie Sie, Herr Heinzelmeier, ja eingangs erwähnt haben, gerade von den Betreibern des Plattformkapitalismus ausgehen, heißt das ja alles andere, nur heißt das sozusagen von der Wertigkeit her gute Trends sein. Und genau da würde ich mal die Gegenschneise einziehen und sagen, bei allem Respekt dafür, wo sich alles hinentwickelt, gibt es auch Unternehmen und auch Medienbetriebe in ihrer Kritik, die ich zumindest so miterlebt habe, sein Unternehmen in letzter Konsequenz, die ihren Auftrag, und wir haben halt unseren Auftrag, so erfüllen. Das heißt, ich sehe da ja ganz im Gegenteil eine düstere Zukunft. Das Einzige, was uns, glaube ich, gelingen muss, ist, und das haben Sie sehr gut herausgearbeitet in Ihrem Vortrag, ist, dass unsere Produkte nicht zu Elitenprodukten werden. Das ist für mich der entscheidende Punkt. Und deshalb gibt es ja auch, denke ich, diese Veranstaltung heute. Wir haben zwar auf die Jugend hin reflektiert, aber festgestellt, im Wesentlichen betrifft uns Qualitätsjournalismus, Demokratie, alle von uns. Und das ist der eigentliche Brückenschlag, der gelingen muss. Und da wird es neue Kanäle und Produkte brauchen. Und das ist für mich eigentlich der erste wesentliche Erkenntnispunkt aus den heutigen Vorträgen.
Hermann Betz, Emotionalisierung in der Berichterstattung. In welche Richtung geht es da in Ihrem Medium, bei der Tiroler Tageszeitung, bei dem Medienhaus, wo ja auch verschiedenste Medien, Online-Bereich, auch Radiobereich mit dabei sind? Sehen Sie das auch so, dass das in die Richtung geht, so ein bisschen schriller, kürzer, prägnanter, oberflächlicher?
Ja, da sind wir jetzt nicht so prädestiniert dafür, weil man muss ja mal, wie gesagt, das breite Bild sehen. Also nicht nur die Tiroler Tageszeitung, sondern verschiedene Magazine, gratis Wochenzeitungen, ein Jugendmagazin und was ich. Also es gibt ja verschiedene Zielgruppenmedien. Ich sage aber schon, dass wir haben uns immer dafür entschieden, dass schon seit vielen Jahren, dass wir ein Medienhaus sind, das ausschließlich regionale und lokale Medien macht. In der Hauptsache Print, aber auch Radio auch dabei. Und bei diesem regionalen Informationsbedürfnis, glaube ich, relativiert sich das etwas. Das sieht man auch an dem, dass natürlich bei einer regionalen Tageszeitung wie bei der Tiroler Tageszeitung eben zwar in etwa die Werte auch stimmen, dass 35% der ganz Jungen, der 14- bis 19-Jährigen täglich die gedruckte Zeitung lesen, aber 84% einmal in der Woche. Das, man hat also im regionalen eine Durchdringung, die man sie im Nationalen nicht hat. Das heißt, wir haben mit einer klassischen regionalen Tageszeitung in etwa gleich viele junge Leser, wie jetzt eine nationale Tageszeitung in ganz Österreich hat, dann in diesem Segment. Und das ist deshalb sicher auch, weil es einfach andere Themen sind. Also weil natürlich die regionale oder dann jetzt bei den Gratis-Wochenzeitungen auch die lokalen Befindlichkeiten so ist, dass man einfach die Dinge sehr hautnah erfahren möchte. Und da eher die Werte, dass es wichtig ist, dass sie wirklich jetzt unabhängig sind, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Dinge wirklich geschrieben werden, die passieren oder die passieren werden. Und deshalb glaube ich, dass das bei Regionalzeitungen etwas differenziert zu sehen ist.
Aber trotzdem nochmal die Frage, so der Trend in der Berichterstattung, meine ich jetzt auch, wir reden ja darüber, wie Medien die Jugend ansprechen sollen, werden künftig. Sehen Sie da so einen Trend, dass man als Medienmacher auch ein bisschen gezwungen ist, ein bisschen mit diesen Entwicklungen mitzuspielen, sich dem auch anzupassen? Oder ist es eher so, dass Sie sagen, naja, also so weniger in die Tiefe, Emotionalisierung, sehr, sehr stark in verkürzende Inhalte, Bildinhalte zu gehen, da tun wir bewusst dagegen?
Nein, das ist jetzt natürlich im digitalen Bereich, stellen sich auch die Aufgaben, in welchen Kanälen man was macht. Wir haben ja auch Facebook und in anderen, und da wird es sicher noch Herausforderungen geben. Da ist es natürlich automatisch durch die vorgegebenen Mengen so, dass man das etwas pointierter und genau bildlastiger und so weiter machen muss. Aber es ist nur wichtig, dass man die traditionellen Schienen dabei nicht außer Acht lässt. Da glaube ich nicht an diese Beschleunigung, in dem sie eine leichte Beschleunigung, aber nicht ganz grundsätzlich.
Frau Föderl-Schmidt, die Geschichte, die Sie haben als Journalistin, als profilierte, eine der sehr profilierten Journalisten im deutschsprachigen Raum, von Top-Management, von Co-Herausgeberin beim Standard, jetzt wieder zur Auslandskorrespondentin aus einer Krisenregion, aus einer Dauerkrisenregion. Wenn Sie das heute so ein bisschen rezipieren, was der Herr Heinzelmeier da an Trend, ein bisschen provokant natürlich auch, geschildert hat, also wie geht es Ihnen da damit? Sind Sie da so ein bisschen pessimistisch geworden, so, oder sind Sie das oder sind Sie das nicht?
Also ich bin nicht pessimistisch und all den jungen Leuten, die mich fragen, soll man Journalistin oder Journalist werden, sage ich immer ja. Also das habe ich mit 19 auch schon gehört, da habe ich beim Standard zu arbeiten begonnen, haben alle gesagt, Publizistik, boah, brotloses Studium. Es war immer schon ein Diskussionsfeld, ob man im Medienbereich arbeiten soll oder nicht. Natürlich sind die Herausforderungen jetzt andere, aber denen muss man sich stellen. Und ich glaube, vorhin, Herr Petz, waren Sie das, dass die Zeitung tot ist, das haben ja schon Kollegen auch in Buchform im Übrigen dann vor ein paar Jahren zum Besten gegeben und die Zeitung lebt noch immer. Und der Standard hat sogar Print neue Reichweiten Rekorde erzielt. Also ich glaube, man muss einfach versuchen, sich Gedanken zu machen, auf welchem Kanal ich welche Geschichte wie am besten auch anreichere. Und wir Journalisten müssen einfach auch flexibler werden. Also es reicht halt nicht mehr, einen Leitartikel zu schreiben und das war's dann. Und ich als Korrespondentin, mein Arbeitsumfeld hat sich natürlich auch verändert. Also als ich Deutschland-Korrespondentin Anfang der 90er Jahre war, gab es kein Handy. Ich habe dann, wie der Computer schon langsam entdeckt worden ist, meinen Text in ein Faxgerät geschickt. In Wien saß eine Sekretärin, hat meinen Text abgeschrieben und irgendwie ist das dann in die Zeitung gekommen. Also heutzutage schreibe ich von egal wo ins Redaktionssystem rein. Mach, wenn ich unterwegs bin, ein Foto, schicke das in die Redaktion und hoffe, dass sie es in irgendeiner Form mitnehmen. Also es hat sich einfach sehr viel geändert und die Frage ist einfach, wie bringt man Qualitätsjournalismus weiterhin an den Mann, an die Frau und vor allem an die jungen Leserinnen und Leser. Und es tut uns auch ganz gut, dass wir uns auch mit diesen Kanälen auseinandersetzen. Und manche von denen sind auch, das hören jetzt Journalisten nicht gern, aber auch dazu da, um Geschichten zu verkaufen. Und also wir tun auch gut daran, Impulse von außen wahrzunehmen. Ich finde auch spannend, dass es viel mehr Rückkanäle gibt als früher. Also man kann die Journalisten auch leichter erreichen. Ich habe als Chefredakteurin ungefähr 500 E-Mails pro Tag gekriegt und davon waren ein paar Dutzend Leserinnen und Leser. Und ich habe immer zurückgeschrieben. Also erst ab dem 7., 8. Mal, wenn einer nur schimpft, dann habe ich es aufgegeben. Aber manche begleiten mich jetzt auch, haben mich begleitet zur SZ und da sind E-Mail-Freundschaften sozusagen entstanden. Aber ich glaube, das ist wichtig, oder? Man kriegt halt auch über Twitter Rückmeldungen, ein Medium, über das wir ein bisschen wenig heute vielleicht auch gesprochen haben. Also für Journalisten auch als Informationsquelle wichtig. Also ich glaube, jeder Journalist muss heute auf Twitter sein, weil da einfach Dinge rasch mitkriegst. Das heißt aber jetzt nicht, dass man alles, was auf Twitter ist, sozusagen 1:1 glauben kann, dass es 1:1 so passiert ist. Und ich glaube generell, die Aufgabe von Journalisten ist sogar noch wichtiger geworden in diesem Wust an Informationen, den es gibt, dass man da auch Leute braucht, die einem da beim Selektieren helfen, beim Einordnen. Also das sind Funktionen, die wichtiger werden.
Dankeschön. Wir hier auf der Seite beschäftigen uns ja professionell irgendwie mit Journalismus. Wir leben davon, wir arbeiten in diesem Bereich professionell. Sie haben ein Video gemacht aus einem anderen Beweggrund, nehme ich an. Wir haben gesehen, Mediennutzung, verschiedene Medien, die Sie nutzen. Warum beschäftigen Sie sich mit der Frage überhaupt? Also Sie haben ja da ein Statement abgegeben. Wenn Sie gerade, könnten Sie das ganz kurz erklären, Warum das Thema für Sie da wichtig war, sich zu äußern?
Also nur ganz kurz, ich glaube, ich bin da nicht repräsentativ für die Studenten, die da sitzen. Und vorher war eine Gruppe von angehenden Lehrlingen oder Jugendlichen da, die waren sogar 15, 16, erst die sind leider jetzt gegangen. Ich bin Langzeitstudentin oder Wiedereinsteigerin, mache das Lehramt und jetzt die Spezialisierung in Medienpädagogik. Und das ist eigentlich mein Beweggrund. Also als angehende Lehrerin ist absolut essentiell, dass man Bescheid weiß.
Das ist ja sehr stark angeklungen, vor allem bei dem, was der Clemens Peake in seinem Statement gesagt hat, dass eine ganz wichtige Geschichte ist, die Vermittlung von Medienkompetenz an junge Menschen. Also das ist der Bereich, in dem Sie tätig sein wollen. Wenn Sie jetzt da heute die Veranstaltung bisher so verfolgen, da ist ja sehr, sehr viel gekommen in verschiedensten Bereichen, das ist ja sehr heterogen auch. War da was dabei, was Sie jetzt irgendwie ein bisschen so erstaunt hat, aufgerissen hat, aufgerüttelt hat, fällt Ihnen spontan irgendwas ein? Wenn nicht, wie Sie nicht
also
so lange...
Ja? Auf persönlicher Ebene, was mir berührt hat, war die Frau Föderl-Schmidt, was Sie erzählt haben, woher Sie kommen, also aus einer komplett anderen Welt. Und in der anderen Welt in Israel passieren aktuell Dinge, die wir vielleicht über die Medien mitkriegen, aber nicht oder kaum persönlich. Und das war jetzt eigentlich das, was mir bewusst war, ist, wie schnell eigentlich die... Sie kriegen das live mit, sie sitzen im Bunker und erleben das als Journalistin und engagieren sich da. Und da kann ich nur meinen Respekt zeigen, wie sich da Journalisten einsetzen für die Sache, also vor allem Menschen, die in Konfliktregionen agieren oder in anderen politischen Regimen, wo der Journalismus nicht so frei ist wie in unserer Welt. Also das als erstes und dann ist auf soziologischer Ebene und vielen Dank, wirklich. Und auf soziologischer Ebene, was ich sehr interessant gefunden habe, war eben die Differenzierung oder zu zeigen, welchen Spielraum habe ich als Mensch. Kann ich mich zurückziehen in meine Buchwelt mit meiner Familie oder kann ich mich zurückziehen in die Handywelt und mir in das Handy starren und in einer virtuellen Welt agieren, wo man natürlich einen gewissen Einfluss hat. Aber das ist eigentlich meine Wahl. Oder bin ich quasi ein Hybrid? Und so sehe ich mich eigentlich so als Hybrid zwischen dieser Deep Attention und Hyper Attention. Genau, und was aber in dem Video vorher nicht vorkommen ist, weil es nach einer Minute dann abbricht, das ist genau diese Regel von Instagram, was ich dann am Ende sage, ist, wie wichtig mir das ist, nicht nur mit dem Handy ins Bett zu gehen und aufzuwachen und informiert zu sein, sondern bewusst das Handy wegzulegen. Also wirklich rausgehen in die Natur, um mit Menschen mitzutreffen und einen Dialog zu suchen. Und was ich jetzt sehr, sehr schön finde, wenn dieser Stuhl immer frei sein könnte, wo dann andere Kollegen, die wirklich jünger sind, unter 20 oder unter 30, dass sie sich einbringen können.
Also, diesen Vorschlag nehme ich jetzt gleich auf. Also, wer aus dem Publikum gerne herauskommt und sich beteiligen möchte in der Diskussion, den lade ich herzlich ein oder die lade ich herzlich ein. Danke auch für das Statement, das sehr, sehr interessant war und eine ganz neue Perspektive jetzt da auch hereingebracht hat und für den Mut, dass Sie auch gesagt haben, ich komme heraus und sage nicht nein, danke, das war ganz toll gefunden. Sie können trotzdem gerne da bleiben. Wir haben genug Stühle, also wir können nämlich noch andere zustellen. Also, fühlen Sie sich frei. Es ist eine inzwischen, naja, ich will jetzt nicht sagen familiäre Veranstaltung, aber wir tun nicht weh, wenn sich jemand beteiligen möchte, bitte herauszukommen. Frau Föderl-Schmidt, jetzt habe ich ein bisschen da den Faden unterbrochen, Sie wollten dazu was sagen.
Nein, ich fand interessant, dass Sie, was Herr Heinzelmeier gezeigt hat, dieses bewusste Entscheiden, kommuniziere ich oder kommuniziere ich nicht, wobei nach Schulz von Thun kann man ja nicht kommunizieren. Aber ich war 1996, habe ich meine Doktorarbeit fertig gemacht Und mein Professor damals hat in einem bewussten Akt den Computer rausgeschmissen und ein Aquarium in sein Büro gestellt und hat eben das zum großen Trend erklärt. Und er war damals 96 schon der Meinung, also alles, was jetzt da ist, und da gab es noch keine sozialen Medien und das Handy ist erst aufgekommen, also für ihn war es schon zu viel. Und er hat ihm gesagt, Dekommunikation ist das, was man als neue Qualifikation eigentlich lernen muss. 96 und jetzt sind ja einige Jahre vergangen. Also um wie viel mehr hat sich die Medienwelt verändert? Um wie viel mehr sind wir alle auch gefordert? Und ich glaube, das, was Sie ja gesagt haben, Sie gehen mit dem Handy ins Bett und wachen auch auf, das sieht man auch ganz deutlich. Also beim Standard, die Peaks sind rund um 6 in der Früh geht's los, was dazu führt, dass eben auch Medien immer früher beginnen, also die Online-Medien, das sind die nicht sehr geliebten Dienste, aber in der Früh und am Abend, vor allem in der Früh, und auch die Zeiten, in denen die Leute öffentliche Verkehrsmittel nutzen, sind die Peak-Zeiten, was die Zugriffszahlen betrifft. Also das sieht man ganz, ganz deutlich. Und immer mehr deutsche Medien, Österreich ist mir da noch nicht so weit verlegen, jetzt auch die Nachtschichten nach Amerika oder Australien, wegen der Zeitverschiebung. Also die süddeutsche Nachtschicht wird in Amerika, in Portland, gemacht von Kolleginnen und Kollegen, weil einfach man dort, also ist Tag und die Berichterstattung wird einfach dann in den Nachtstunden von dort gesteuert. Das ist ja auch bei Nachrichtenagenturen so. Und ja, das heißt dann, also in meinem Fall um 4 Uhr war eben die Tötung dieses Dschihadisten am Dienstag früh. Dann kriege ich über die App halt vom israelischen Militär die Nachricht und dann ging der Raketenalarm los. Also ab dann war zumindest ich munter. Und dann nehme ich Kontakt auf mit in dem Fall die Kollegin, auch Österreicherin übrigens, die gerade die Nachtschwester ist in Portland. Und ja, und dann geht der Nachrichtentag los. Und ja, das zeigt auch, also es hat sich, die Medienwelt hat sich verändert. Also früher, wie in Berlin 93 war, ja, hat es kein Online-Medium gegeben, wo ich etwas hätte reinstellen können, sondern da war es dann so, dass man untertags was geschrieben hat und am nächsten Tag also ist es dann halt in der Zeitung erschienen.
Sehr spannend. In der Berichterstattung ist ein Stichwort gewesen, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Menschen, die Medienkonsumenten suchen, in Zeiten wie diesen, verstärkt in den Medien nach Halt. Können Sie das noch einmal ein bisschen ausführen?
Also Sie suchen prinzipiell Halt.
Halt im Leben.
Genau. Und das, was dahinter steckt, ist die Angst vor der Globalisierung, die Angst vor der Vermarktwirtschaftlichung des Lebens. Also das, was die Biografie, die Biografien der Menschen unstetig macht, was zu Brüchen kommt, also es ist so das Gefühl, man kann sich auf nichts mehr verlassen, man kann niemandem mehr vertrauen.
Und außer der Polizei und dem Militär.
Also genau, Sicherheitsapparaten, die sind sehr wichtig, denen, also deswegen hat man die, will man die, verteidigt man die und hat da wenig Skepsis gegenüber. Ich glaube eher, dass die Medien eine destabilisierende Funktion haben, was das Bewusstsein der Menschen betrifft. Also ich glaube eher, dass hat ein Kollege von mir mal gesagt, dass die Angst kommt aus dem Fernseher. Also wenn man, und ich glaube, das ist einfach eine Lawine von Katastrophen, die jeden Tag auf die Menschen niedergeht und die nehmen die auf und können die einfach nicht mehr verdauen. Also ich glaube nämlich nicht, dass die Welt heute um so vieles gefährlicher und so vieles schlimmer geworden ist, sondern das Problem ist das, dass halt immer mehr Leute halt immer mehr davon wissen. Und das muss man halt dann für sich selbst bewältigen. Und deswegen haben wir zum Beispiel in den Untersuchungen einen unglaublichen Pessimismus, wenn man die Leute fragt, wie schätzen sie die Zukunft dieser Gesellschaft ein, ja, dann sagen, was weiß ich, 70, 80% dieser Gesellschaft ist zum Untergang verurteilt, ist furchtbar.
Also die Rolltreppe da.
Ja, genau, aber da wird die Gesellschaft beurteilt. Und wenn man dann sagt, wie schätzen Sie Ihre eigenen Perspektiven, die persönlichen Perspektiven im Leben ein, dann ist man optimistisch. Also das heißt, das Problem ist eher das, dass diese ganzen Fürchterlichkeiten heute gebündelt jeden Tag über die Menschen ausgegossen werden und die werden offensichtlich nicht damit fertig, unbetreut.
Ganz einen kurzen Aspekt nur zur Jugend, kann ich das noch anhängen dazu? Ja. Also er sagt, betrifft ja alle irgendwie, weiß nicht, oder sehen Sie das sozusagen in Richtung Jugend, über die wir sprechen heute über Jugend und Medien, dass das da eine besondere Wirkung hat oder so? Kann man da was sagen dazu?
Also ich habe den Eindruck, dass die jungen Leute resilienter sind wie die Alten und die wenden nämlich den Kniff an, dass sie nichts mehr ernst nehmen, ja, dass ihnen alles, was passiert, ein Witz wert ist und dass der dominierende Kommunikationsstil die Ironie ist. Also das heißt, wenn man mit denen gravitätisch daherkommt, ja, und sagt, was ich zum Beispiel so ein klassischer Satz, den ich heute gehört habe, hier, es geht um unsere Demokratie. Ja, also das ist schon wieder zu gravitätisch. Was man dort pflegt, ist einerseits Coolness, ja, also das heißt, mich bringt nichts aus der Ruhe, und auf der anderen Seite, es wird alles ironisiert. Ja, also man nimmt den ganzen die Schärfe dadurch, dass man alles zum Gegenstand von ironischen Kommentaren nimmt. Ja. Und das, denke ich mal, ist aber sehr wichtig, dass man das macht, weil dadurch macht man sich die Welt ein bisschen erträglicher.
Hermann Betz, d'accord?
Nein, ich meine, wo ich jetzt einmal einhaken würde, ist das, dass ich sage, es deckt sich zum einen Teil und dann würde ich, wie gesagt, nochmal einen Schritt weitergehen. Aber das ist ja genau, was jetzt da bei der Glaubwürdigkeit rausgekommen ist, dass sagt, man beschäftigt, man liest das alles. Wenn man einen Vergleich hat zu einer seriösen Nachrichtenquelle, dann finden die das ja nicht so toll. Es ist zwar -24%, aber es ist halt so. Das heißt, junge Menschen können Facebook. Besser damit, ja, das waren alle Social Medias, können besser damit umgehen, dass das nicht unbedingt stimmen muss, was jetzt über andere Kanäle kommt. Das wird aber, sage ich, es braucht eine Vergleichsplattform dazu und das können eben klassische Medien mit sein. Ich wollte aber dann noch auf was anderes eingehen, was Sie mit dem Hybrid, gesagt, weil Sie Hybrid sein. Ich glaube, das ist etwas, was mir wichtig ist, dass man nicht irgendwo jetzt da wieder so Kategorisierungen in der Attention oder etwas machen. Ich kann das aus eigener persönlicher Erfahrung insofern schildern. Mein ältester Enkel ist 16 Jahre und der ist in all diesen, also das kann sein am Wochenende, der zwei Tage durchspielt, irgendein Spiel, das interdisziplinär war, das League of Legends, da immer fünf, die irgendwo dann international miteinander das Spiel spielen. Ich verstehe das gar nicht ganz, das Spiel, was da stattfindet. Auf der anderen Seite
geht froh. Der
Bitte?
Sind froh, wahrscheinlich.
Auf der anderen Seite geht er gern in einen Tanzkurs, sage ich mit, liest natürlich Social Media, liest aber auch unsere klassischen Medien digital wie Print, also es heißt einfach diese Hybridformen und ich glaube, dass das in Gebieten, also jetzt sage ich eher in Bundesländern oder ländlichen Gebieten, wie es Tirol ist, halt häufiger vorkommt, als wir typische Jugendliche in der Großstadt.
Die Angst kommt aus dem Fernseher, aus den Medien überhaupt. Man kann das Ganze überhaupt nur mehr ertragen, indem man es vielleicht auch ironisiert. Clemens Pick, ja, als APA-Chef, d'accord?
Naja, ich denke, es gibt viele Studien, die sagen, dass die Welt an vielen Ecken eine bessere geworden ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ja, das ist ja, finde ich, der hochspannende Befund, was Hunger und viele andere Themen betrifft. Gibt es objektiv eine bessere Situation auf dieser Welt? Ich denke, es geht bei den vielfach zitierten Beispielen der Negativberichterstattung sicherlich darum, dass manche Medien zu sehr diese Nachrichtenfaktoren, Negativität, Konfliktorientierung und so weiter natürlich zu exzessiv betrieben haben. Das ist überhaupt keine Frage. Ich denke, die große Kunst der Qualitätsmedien ist ja die der Einordnung, die der Analyse, die ja der unterschiedlichen Geschwindigkeit. Es ist doch eine total tolle Sache, dass ich da auch mein Smartphone liegen habe und da sicher schneller getaktet informiert bin, aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und damit Formaten auch irgendwo kulturell lerne, die Einordnung herzustellen. Und das setzt aber, und das ist, denke ich, schon das zentrale Thema voraus, dass ich überhaupt in der Lage bin zu lesen. Und ich denke, um nochmal im Eingangsstatement das zu schärfen, als APA gehen wir, gerade auch was diese negativen Themen betrifft, ja, es geht um Einordnung, um Ausgewogenheit. Wir bieten als neues Produkt an Nachrichten in einfacher Sprache, in Kooperation und Förderung mit dem Sozialministerium und anderen Medien. Eines der absolut, finde ich, innovativsten Produkte der Nachrichtenagentur, dass wir mittlerweile 10 Meldungen täglich mit externen Profis und unseren Redakteuren so aufbereiten und so formulieren, dass Menschen, die einfach bei einer bestimmten Sprachstufe erst einsteigen können und sinnstiftend lesen können, diese Meldungen über die Welt erfahren. Das wird in den Teletext eingespielt, das geht in die Medien und die Nutzungszahlen gehen durch die Decke. Das heißt, das belegt natürlich schon auch, und ich finde diese Entfernung und notwendigerweise diese Lücke zu schließen. Also mir taugt das Produkt sehr. Die praktischen Beispiele, die jetzt erwähnt worden sind, viel mehr Informationen in der neuen Primetime zwischen 5 und 6 Uhr bis 9 Uhr in der Früh. Das erleben wir natürlich als Agentur auch massiv und bieten gerade in dieser neuen Primetime wesentlich mehr Informationen an. Nachtdienste in Sydney, ein Klassiker mittlerweile bei Nachrichtenagenturen. Warum? Es macht einen Unterschied, ob zwei oder drei Auslandsredakteure, beispielsweise in unserem Fall jetzt in Wien oder in Bern oder wo auch immer sitzen und in der Nacht den Dienst erledigen, in Dunkelheit oder untertags, wo wir Nacht haben, bei Helligkeit mit anderen Kollegen. Klar, das ist der Grund und das ist das ganze Thema der Auslandsberichterstattung. Ja. Also ich denke, gerade Nachrichtenagenturen, die internationalen, machen sowieso viel generische internationale Aufbringung. Aber auch wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir schon noch in allen Weltregionen die Medien entweder Korrespondenten oder wir halt unsere Redakteure haben. Und noch ein Eingangswort, weil es ja eben um Jugendliche geht. Die Alexandra Vödel-Schmidt hat zu Beginn gesagt, Publizistikstudium, man hat gesagt, ein brotloses Studium. Ich habe da in Innsbruck Politikwissenschaft studiert und wo ich es daheim quasi präsentiert habe, meine Studienwahl, war die Reaktion, die erste, das war ein brotloses Studium. Man hat es dann doch sozusagen auch mit unterstützt. Und ich glaube, wie bei so vielen Trends, die wir aus der Trendforschung kennen, auch bei diesen Themen, und ich denke, das ist die zentrale Aussage, auch beim Medienkonsum und bei allen Dingen, sich nicht davon leiten lassen, wo man sagt, das ist der Arbeitsmarkt der Zukunft oder das ist das Thema der Zukunft. Ich erlebe nämlich sehr wohl auch im ganz ökonomischen Sinne, wo die Produkte von uns hingehen, es gibt sehr wohl so etwas wie eine Renaissance und eine große Sehnsucht wieder, das fällt möglicherweise in diesen Retro-Teil hinein, nach ruhigen, ausgewogenen, sachlichen Informationen. Und dieses Produkt mit Nachrichten in einfacher Sprache adressiert, glaube ich, auch perfekt die Rolle einer unabhängigen Nachrichtenagentur. Und ich finde, wir werden den Weg absolut in großen Schritten, aber auch mit Bedächtigkeit weitergehen. Ja.
Frau Vödel-Schmidt.
Der Vorwurf, dass Medien immer nur das Negative berichten, das ist ein alter Vorwurf. Er kommt natürlich auch öfter von Leserinnen und Lesern, die sagen, boah, also ich will schon gar nicht mehr die Zeitung in die Hand nehmen, weil es steht eh immer nur was Schlechtes drinnen und man wird ja richtig depressiv, wenn man das jeden Tag sich zu Gemüte führt. Und bei jungen Leuten, die greifen dann vielleicht auch gar nicht mehr zur Zeitung. Aber ich finde, man kann nicht berichten. Also zum Beispiel über die Situation jetzt in den letzten Tagen in Israel, man muss berichten. Und es kommt halt auch darauf an, dass man dann auch, aber auch andere Dinge zeigt. Also Israel ist jetzt nicht nur Raketen, Israel hat super spannende Startups oder umgelegt auf Österreich. Und etwas, was der Standard zum Beispiel macht, jeden Mittwoch eine 8-seitige Forschungsbeilage, das sind Positivgeschichten, was alles Tolles, an welch tollen Projekten geforscht wird an österreichischen Universitäten. Also das ist super spannend, jede Woche das zu zeigen. Also ich glaube, es kommt schon auch auf die Balance an. Und aber man kann auch nicht quasi zwanghaft Dinge ins Positive verkehren. Umgekehrt gibt es schon auch bei Medien das Bemühen, einfacher. Aber auch Stichwort Constructive Journalism, etwas, was auch ein Trend war, jetzt wieder ein bisschen abgeebbt ist, was zum Beispiel der dänische Rundfunk sehr extrem betrieben hat. Oder auch auf lokaler Ebene gab es manche, die die tägliche gute Nachricht präsentiert haben. Die Frage ist halt, ob man es so zwangsweise machen muss. Aber prinzipiell, glaube ich, müssen wir uns natürlich schon auch Gedanken darüber machen, ob man nicht die Menschen mit dieser oft geballten Negativberichterstattung überfordern. Und dazu braucht es aber auch wieder Korrespondenten, die Dinge einordnen, finde ich.
Dankeschön. Clemens,
bitte. Nur eine kurze Ergänzung. Mein Eindruck bei diesem Constructive News-Ansatz war, dass das ein oder andere Medium da ein bisschen was missverstanden hat, dass es gar nicht so darum ginge, die positive Meldung zum Tage zu präsentieren, sondern eben diesen Einordnungskonnex besser herzustellen und Nachrichtenfaktoren ein bisschen breiter zu fassen. Und deshalb, ich glaube, auch der Ansatz ist ein bisschen nach unten gegangen wieder. Wäre aber sicher ein interessanter Ansatz. Aber ist halt auch mit ein bisschen Komplexität verbunden und da braucht es auch wieder Zeit, Aufmerksamkeit und Form der Sprache oder der visuellen Aufbereitung, dass das auch fassbar ist, was man jetzt nicht nur an negativen Dingen, sondern auch Gesamtwirkungszusammenhängen über die Welt präsentieren will. Ja. Und Ihr Thema, Sie haben jetzt aus erster Hand aus Israel erfahren, was die Raketenangriffe betrifft, ich gehe überhaupt so weit und sage, alles, was wir über die Welt wissen, außer wir sind einmal persönlich an einem anderen Ort durch eine Dienstreise oder eine private Reise, erfahren wir letztlich aus den Medien. Ja, also das ist ja überhaupt unser gesamtes Weltbild.
Ja, danke schön. Inzwischen, ich wollte jetzt nur sagen, wir haben inzwischen da eben den Stuhl da und vielleicht gibt es aus dem Publikum, der Altersschnitt ist ja inzwischen fast ein bisschen gestiegen, aber vielleicht möchte noch jemand ein bisschen sich beteiligen und herauskommen und vielleicht ein bisschen auf das eine oder andere, was jetzt da schon gesagt worden ist, noch replizieren. Also es wäre eine herzliche Einladung da, obwohl ich da noch eine ganze Menge von Stichwörtern dastehen habe, deren mir ja der Herr Heinzelmeier genügend geliefert hat. Form vor Inhalt zum Beispiel, finde ich sehr spannendes Thema eigentlich. Also die Inhalte, wie die Medien berichten und die Form sozusagen, die zunehmend bedeutungsvoller wird, die Verpackung des Ganzen, der Verkauf, das Reduzieren, das Bild, die Emotionalität auch, die in Bildern steckt, ist jetzt blöd formuliert, mehr Gefahr, mehr Chance für Medien, ist eigentlich eine dumme Frage. Wie glauben Sie, wird sich denn das sozusagen im medialen Kontext jetzt niederschlagen? Sind das die Abteilungen, die 80 Leute beschäftigen beim Guardian und sich nur Gedanken machen in die Richtung, oder ist, wo das ja professionalisiert wird? Oder wird die Suche nach Inhalten weniger wichtig werden? Was glauben Sie, wohin führt denn das Ganze irgendwann mal? Schauen Sie ein wenig in die Kugel nach.
Also dass wir in unserer Gesellschaft so einen Prozess der Ästhetisierung haben, der alles durchdringt, das ist ganz offensichtlich. Ich sage ein Beispiel, wie ich mit meinen Eltern essen gegangen bin in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Man ist in ein Restaurant gegangen, dann hat man den Eindruck gehabt, es gibt irgendwo eine zentrale Tellerfabrik in Österreich und die beliefert alle Restaurants, weil alle haben, wenn man sich die Ästhetik des Geschirrs anschaut, das waren alle gleich. Ja. Wenn man heute in ein Restaurant geht, ja, dann wird dann oft, was weiß ich, ein Suppenteller hingestellt, ja, der überhaupt nicht mehr funktional ist, dass man daraus Suppe isst. Ja. Und man weiß oft gar nicht, wie man mit dem Löffel durch dieses komplizierte Konstrukt durchkommt. Das heißt also, Ästhetisierung auf der Ebene des Servis und der Gastronomie, und es geht die Form drängt sich in den Vordergrund. Und das ist sicher bei den Medien genauso. Also Instagram ist ein Medium, wo alles ästhetisiert wird. Also wenn man sich Instagram ein bisschen anschaut, ich selbst bin ja nicht bei Instagram und habe überhaupt...
Sie sitzen ja in der Bibliothek.
Ich bin nirgendwo von dem, habe ich es mit Twitter versucht, ich habe jetzt noch einen Schock davon. Also das ist eigentlich alles fürchterlich. Aber nur meine Partnerin zum Beispiel ist auf Instagram und dort fotografieren die Leute das Essen und stellen das rein und da geht es aber in primär darum, wie das Essen angerichtet ist. Ne? Also die Form drängt in den Vordergrund, egal ob das jetzt irgendwie die Bekleidung betrifft oder das Essen, habe ich ja gesagt, oder jetzt auch die mediale Berichterstattung. Und ich denke mir, die Ästhetik wird wichtiger, desto mehr man, also wird eigentlich quer durch die Gesellschaft wichtig, es ist durch die Schichtung der Gesellschaft, gibt es unterschiedliche ästhetische Konzepte und Ansprüche, aber man wird in Zukunft versuchen müssen, ob das jetzt am Land ist oder in der Stadt ist, die Leute auch über den Lebensstil, über ihre ästhetischen Bedürfnisse und Interessen zu erreichen. Also es ist nicht mehr so, dass man heute einem Menschen sagen kann, das ist eine ganz wichtige Geschichte und die ist so wichtig, ja, dass uns die Form, in der wir das verhandeln, gar nicht mehr interessiert. Also diese Zeiten sind vorbei und ich denke mir, darüber wird man sich wohl oder übel in den Medien Gedanken machen müssen, wobei ich sage, was mein Eindruck ist, es wird eine Segmentierung geben, vor allem nach ästhetischen Kategorien, wo es gute Perspektiven gibt, das werden sogenannte Qualitätsmedien sein, die in das obere Drittel hineinzielen, also das wird super sein, es gibt einen Markt für den Boulevard, die Zeitungen, die unter Druck kommen werden, sind die glauben, sie sind für alle da. Also das wird, die werden von unten nach oben erodieren. Das wird bei den unteren Schichten anfangen, da fängt das an, da bröselt es eh schon, wird anfangen und wird langsam nach oben kommen und irgendwann wird die Entscheidungsfrage sein, für wen bin ich da? Für alle wird man sicher nicht mehr da sein können. Die Zeiten sind wahrscheinlich vorbei. Und das ist auch eine Frage des Codes. Also bewegen wir uns durchaus auf einer ästhetischen Ebene.
Letzten Punkt stimme ich völlig zu, aber ich finde nicht verwerflich, dass sich Medien mehr Gedanken machen über wie man Inhalte, in welcher Form man Inhalte präsentiert. Beispiel Ibiza-Video kennt jeder, also ohne, also da war schon auch hinter den Kulissen eine sehr starke Planung, wie, also es waren an diesem Freitag 18 Uhr, waren 34 Beiträge vorbereitet und es war auch ein Podcast vorbereitet, es war ein Erklärvideo vorbereitet, also da wurde sehr genau auch überlegt, wie präsentieren wir diesen Inhalt, aber ohne den Inhalt braucht man sich dann aber auch nicht über die Form Gedanken machen und ich finde es auch richtig, dass man sich mehr Gedanken macht, also wie bringen wir die Nachricht raus, wie erreichen wir möglichst viele Menschen, auch als Qualitätsmedium, weil das war ja früher sozusagen, wir sind eh die Superelite und uns reicht eh unser Abonnent. Das ist es, glaube ich, nicht mehr. Und es ist auch gut, dass dieses Denken auch einzieht. Und der Guardian ist einfach wirklich ein Qualitätsmedium, das sich sehr stark um diese Visualisierung kümmert. Und der Gestalt finde ich auch ein Vorbild. Also seinesgleichen gibt es das nicht im deutschsprachigen Raum, was die machen.
Herr Betz, das sind jetzt mehrere Dinge, die sind, glaube ich, schon sehr spannend. Ja.
Sind sehr spannend, aber ich muss wieder im Regionalen insofern widersprechen, dass wir haben sogar diesen Versuch einer Zwei-Marken-Strategie mit einer Boulevardzeitung in Tirol dann ein paar Jahre probiert, oder mit der Neuen damals, und haben gesagt, waren uns auch nicht sicher, ob das nicht irgendwie über zwei Schienen besser abgedeckt werden kann. Das ist jetzt auch so gewesen, dass das war, wäre sich auf null ausgegangen, aber man hat dann gesehen, es ist doch besser. Wir haben eine regionale Zeitung, die einmal auf der Nachrichtenebene in allen Schichten das durchdringt und dann ist so, wie es die Frau Feder-Schmidt sagt, es hängt halt sehr von den Kanälen ab. Oder wenn man jetzt sagt, es gibt ja viele Magazine, die der Zeitung beiliegen, die ja dann ganz bildlastig sind, dann wird es ja sehr so genauso bei den digitalen Kanälen und dann ist es natürlich, das haben wir bisher noch gar nicht betrachtet, aus meiner Sicht da wichtig, wo erreicht man jetzt junge Menschen abseits der Nachricht, und wir haben als einer der ersten zum Beispiel den E-Sports Cup gestartet und erreichen sie dort einfach in einem Umfeld, wo aber gleichzeitig dann die Marke mit transportiert wird und wahrscheinlich, das ist ja auch etwas, was in Ihrem Vortrag vorkommen ist, das ist ja der Vorteil, die Zeitung liegt ja in sehr vielen Haushalten da und es ist wieder eine Motivation, dann halt einmal hinzugreifen, weil man es auf einem ganz anderen Kanal kennengelernt hat. Also ich glaube, oder bin überzeugt davon, man muss da breiter denken. Und das ist dann schon interessant, wenn man sich in das E-Sports-Thema zum Beispiel einmal einliest oder wenn man das mit, was dort für Größenordnungen und wie das, was da insgesamt abgeht. Und wo man aber dann jemand in einem Umfeld abholt, wie gesagt, wo man auch andere Dinge mittransportieren kann.
Clemens Pick, noch eine kurze Frage zu dem Thema Medien, die auf das obere Drittel abzielen oder in die Mitte zielen, haben Chancen und die, die sich so nicht spezialisieren, haben Sie dazu Ansätze noch? Also Sie sind als Nachrichtenagentur ja Lieferant für Medienhäuser. Müssen Sie sich mit diesen Dingen beschäftigen auch?
Also wir als Nachrichtenagentur arbeiten sehr demokratisch. Das soll bedeuten, kleinere Medien zahlen weniger für den Nachrichtendienst, größere zahlen mehr. Die Idee dahinter ist, dass die gesamte Pluralität an Medien in einem Land sich den Nachrichtendienst auch leisten kann. Und das ist, denke ich, ein ganz zentraler und letztlich ein sehr demokratischer Punkt. Ich glaube, der zweite zentrale Punkt in dem Konzept ist, und das ist sicher nicht so einfach, diese Balance zu halten, aber dass alle Medien, die diese Nachrichtenagenturdienste beziehen, nicht nur den Qualitätsanspruch sich erwarten können, sondern eben die gesamte thematische Breite erhalten. Das heißt, ich denke, unser Beitrag kann ja darin liegen, dass nicht nur das Qualitätsmedium, sondern auch das Boulevardmedium, nicht nur der öffentlich-rechtliche, sondern auch die private TV-Anstalt, genauso in Breite und Tiefe über Außenpolitik, über Kultur und über andere Themen Inhalte der Agentur erfährt. Die Agentur selber hat natürlich weniger dieses Thema der Aufbereitung der Inhalte und der ästhetischen Frage, die löst die Agentur ja viel eher in der Prozessfrage. Wie kann man Agenturinhalte so gestalten, dass sie dann auch von einer technologischen Sicht, einer Prozesssicht sehr gut an die Medienhäuser angebunden sind? Und das ist, denke ich, eher unsere Interpretation. Aber um die Frage schon nochmal sehr deutlich zu beantworten, mit diesem Auftrag, mit diesem in unserem Fall genossenschaftlich organisierten und gleichzeitig gewinnorientierten Grundauftrag, zielt auch die österreichische Nachrichtenagentur darauf ab, mit der Zwischenstufe natürlich der Abnehmer der Medien, die Breite und die Mitte gleichzeitig auch zu adressieren. Und das, glaube ich, ist schon ein wesentlicher Punkt. Ja.
Ich schaue jetzt noch einmal in die Runde, ob es vielleicht noch ein Statement aus dem Publikum gibt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, jawohl, da gibt es eines, müssen wir aber mit dem Mikrofon, vielleicht, ja, kommt schon.
Ja, vielen Dank für die vielen interessanten Beiträge. Ich wollte jetzt nochmal vielleicht zum Schluss auch eine Lanze für die Jugendlichen sprechen, die leider ja vorne nicht auf dem Podium vertreten sind. Meine Beobachtung ist sehr wohl, dass sie sehr, also 14- bis 19-Jährige jetzt, meine Beobachtung ist sehr wohl, dass sehr viele Jugendliche heutzutage auch aufgrund der ganzen Datenskandale und dergleichen sehr differenziert mit den Medien umgehen, sehr wohl wissen, was sie konsumieren, auf welchen Kanälen sie sich befinden und auch mal das Handy längere Zeit weglegen, ganz bewusst eben auch, wie Sie gesagt haben, nach draußen gehen und in diesen Welten sich eigentlich sehr gut zurechtfinden. Was auch genannt wurde, ist der Bildungsaspekt und ich glaube, da muss man in der Tat darauf achten, dass man die jungen Menschen dort abholt, wo sie sich auch wohlfühlen, wo sie auch die Informationen verstehen. Und wir haben auch gerade beim Vortrag von Frau Förder-Schmidt gesehen, dass auch viele Zeitungen, die haben die Bild zum Beispiel gebracht, oder ARD, ein Kollege hier wollte auch nochmal Zündfunk hervorheben, wo eigentlich viele Formate sehr jugendadäquat umgesetzt werden und auch Nachrichten sehr gut eigentlich rüberbringen auf diese Art und Weise. Und natürlich muss man sich in diesen Kanälen dann auch leicht bewegen, um das sehr gut zu verstehen. Ja, das wollte ich einfach nochmal sagen, ohne dass ich jetzt eine ganz konkrete Frage habe. Aber ich denke nochmal, dass die Jugend sehr wohl, sehr differenziert auch schon mit den diversen Kanälen umgehen kann.
Dankeschön. Ich möchte jetzt, wenn es dazu nicht eine Antwort gibt, eine direkte, gibt es eine? Ja? Was sagen dazu? Bitte schön. Ja.
Also ich kann jetzt nur unterstreichen, was Sie gesagt haben. Sie haben vorher von dem Produkt für die Zielgruppe gesprochen, mit einfachem Leseverständnis oder Projekt, würde ich es vielleicht nennen, finde ich sehr, sehr wichtig, aber ich finde das emotionale Berühren finde ich sehr, sehr wichtig, also dass man sich ja angesprochen fühlt und dass verschiedene Menschen sich angesprochen fühlen, das heißt jung, alt, Handwerker, Gärtner, Professor, wer immer. Und ich schaue sehr, sehr viel Schweizer Fernsehen und aus dem Grund zum Beispiel 10 vor 10, weil mir das berührt, weil es eigentlich diese Standards von guten, qualitativen Journalismus erfüllt, aber gleichzeitig, weil es mich berührt und die Bildsprache und die Sprache finde ich so schön, weil die mir berühren die Geschichten und der Blick in die Welt, in die lokale Welt, Dokumentationen über Menschen mit der irrsinnigen Sensibilität. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel lernen davon. Und natürlich auch ganz andere Demokratie dort. Aber dann ein anderes Beispiel. Ich glaube, Kinder und Jugendliche generell, also es geht um Jugendliche, aber ich habe die Erfahrung gemacht mit Kindern im Volksschulalter. Wir haben mit dem Guardian Journalismus beim Forum Alpbach einen Workshop gemacht. Wir haben zuerst den Feuerwehreinsatz geprobt, die Schule brennt, und haben danach mit dem Guardian Journalisten, der vor Ort war, mit der Medienakademie Artikel geschrieben. Und es war unglaublich, was innerhalb von einer halben Stunde möglich war und mit welcher Begeisterung die Kinder da aktiv zum Journalisten geworden sind und vom Journalisten gelernt haben. Und ich glaube, so eine Begeisterung für die Medien erweckt hat, weil es einfach authentisches Erlebnis war, was die Kinder da selber dokumentieren konnten.
Danke, wir sind bei der Schlussrunde und glaube ich beim ganz spannenden beim Verweis eigentlich auf die Praxis und auf das, was im täglichen Leben passiert. Die Frau Föder-Schmidt hat erzählt, sie ist morgen in Schulen unterwegs, also sie sind in Schwarz und Innsbruck, haben sie gesagt. Und sie lernen da viel, viel von den jungen Leuten. Was werden Sie, weil Sie vielleicht, wie legen Sie es mit denen an? Also Sie müssen ja da Ihre Sprache, Sie sind ja immer wieder dort, ja, Sie sprechen oder nehmen an natürlich auch Themen an, die gerade in einer Schulklasse speziell interessant sind. Wie wird das morgen sein für Sie?
Ich werde einfach erzählen aus meinem Arbeitsalltag und da kommen die Fragen. Und das ist eigentlich für mich die Spannende. Was kommt da? Was wollen die wissen? Was beschäftigt die? Und da lerne ich einfach auch, welche Themen beschäftigen die. Das ist von meiner Lebensrealität jetzt sogar noch ein Stück weiter weg. Aber jemand, der in der Wiener Blase lebt und arbeitet, ist verdammt weit weg von dem, was die Tiroler Schüler beschäftigt. Von daher, das tut uns Journalisten ganz gut, rauszugehen und eben auch gemeinsam mit jungen Leuten, ja, die Welt wieder neu zu entdecken. Und das tut generell, glaube ich, ganz gut.
Rückkanal ist ja, glaube ich, ein interessantes Thema für jeden Medienmacher, auch für uns im ORF Tirol ist das so, in einem lokalen Medium. Da gibt es auch so eine Form, die heißt das Redhaus, das ORF Tirol Redhaus. Also das ist ein Videogerät, wo wir durch die Schulen gehen und wo die jungen Leute Fragen stellen können und wird dann was beantwortet. Also jeder im medialen Handeln macht sich Gedanken, wie kriege ich die Jungen, wie spreche ich sie an. Wir sind in der Schlussrunde, Hermann Betz, was ist da bei der Tiroler Tageszeitung, bei der Moser Holding gerade in dem Bereich Jugend anzusprechen, momentan so das große Thema oder die Strategie oder das Vorhaben für die Zukunft?
Ja, das habe ich jetzt mit dem E-Sport schon ein bisschen vorweggenommen. Ich glaube, dass wir neben dem noch andere Kanäle finden müssen, wo wir sie authentisch abholen. Ich kann nur diesem Statement beipflichten, dass sich eigentlich nach unserer Erfahrung die Jugend viel besser in all diesen Kanälen zurechtfindet, als man uns denkt. Also da bin ich sehr optimistisch und ich sehe halt die Aufgabenstellung, wie ich es da gesagt habe, noch weitere Kanäle zu finden, wo wir authentischen Kontakt haben, auch erfahren, in dem Fall jetzt halt nicht durch die richtige Fragestellung, aber vielleicht auch auf so einem Format. Und dann bin ich ganz zuversichtlich, dass wir die richtigen Rezepte finden.
Danke, Hermann Betz, Clemens Bick. Es ist auch viel angeklungen, ich weiß es natürlich schon, es ist viel gesagt worden, auch jetzt einfach von Ihnen, von APA-Seite, die Sprache, sozusagen die neue. Aber was ist sozusagen so ein bisschen das Vorhaben, jugendliche Medienkonsumenten anzusprechen?
Das Vorhaben habe ich eben im Eröffnungsstatement schon gesagt, die APA muss dieses Thema natürlich anders interpretieren, weil wir ja nicht direkt Menschen und Userinnen und User ansprechen, sondern ja Lieferanten an die Medien sind. Aber die Einladung ist, dass wir im Rahmen des APA Media Lab gemeinsam aus Redakteuren, Programmierern, Designern mit Studierenden, würde ich an der Ecke sagen, gerne auch Schülern, aber insbesondere neue Formate für die Medien entwickeln. Das wird uns, denke ich, sehr, sehr interessieren, auch von den Angeboten, die wir legen können. Und dabei zwei Dinge, da würde mir das sehr schön vorstellen, wenn wir die sind, die eben einmal zuhören, wenn wir die sind, die da mehr wesentlich verstehen. Und das mit der Medienkompetenz, also ich sehe das im Wesentlichen auch so. Ich halte es für eine ganz richtige Maßnahme, dass man dieses Kompetenzthema quasi in die Schulen und so weiter hineinbringt. Aber eigentlich muss ich auch sagen, wir unterstellen damit halt immer auch, dass die Jungen das brauchen. Ich glaube, an vielen Ecken sind die schon wesentlich weiter, als wir glauben, dass sie sein. Ja, also es sollte sich, glaube ich, auch gleichwertig an uns richten. Ja.
Dankeschön. Bernhard Heinzelmeier, naja, also es ist eigentlich viel, viel gesagt worden. Eine Frage bewegt mich jetzt doch noch und ich möchte zum Schluss in Ihre Richtung stellen. Sie haben ja gesagt, die liebsten Orte, wo Sie sein, ist eine Bibliothek und der Friedhof. Also woher beziehen Sie wirklich das unheimliche, treffsichere Wissen über das, was Sie da gesprochen haben, wenn Sie das tatsächlich so ein Medienverweigerer sind?
Ja. Wenn man in den Medien nichts Relevantes erfährt, also es ist so, desto breiter die Medien ausdifferenziert werden, desto breiter die Medienkanäle, zum Beispiel beim Fernsehen zu beobachten, desto mehr Fernsehkanäle es gibt, desto mehr ähneln sich diese Kanäle und desto weniger unterscheidet sich der Content. Also wenn man das Fernsehen verweigert, versäumt man nicht allzu viel und es kommt sowieso überall was Ähnliches und man ist dann eh schon versorgt damit. Also ich versuche eher meine Arbeit zu trennen von meiner Freizeit und ich möchte meine Freizeit nicht mit Medienkonsum versauen. Also da habe ich irgendwie, da setze ich mich lieber hin und lese ein vernünftiges Buch oder lese was vor oder gehe in eine Ausstellung, aber für mich bereitet das kein Vergnügen, mich da hinzusetzen und mir jetzt der ORF1 anzuschauen. Also ich meine, das ist eigentlich, oder RTL oder so, ich weiß nicht, was ich da verloren habe, ja, es ist interessant. Gibt mir nicht. Das ist das eine. Und das zweite, ich habe schon meine fachliche Kompetenz, die erwerbe ich schon.
Macht mein Büro.
Lies meine Studien und habe ich in der Woche 7-8 Focus Groups im Büro, wo man die authentischen Aussagen anschauen kann, zum Beispiel zum Ibiza-Video, der in den unteren Sozialschichten zum Beispiel was dazu geführt hat, dass eine unglaubliche Solidarität mit der FPÖ entstanden ist durch dieses Video und die Leute gesagt haben, das ist eine konzertierte Aktion, wo man diese Partei fertig machen will und so. Habe ich interessant gefunden und die oberen Schichten haben gesagt, das sind die kein endlich haben in die Schranken gewiesen. Also ich habe da schon sehr viel Zugang zu dieser Realität. Aber was ich prinzipiell sagen möchte noch, was uns allen nicht helfen wird, ist, wenn wir versuchen wollen, die Jugend zu beschreiben, die Jugend zu erreichen oder die Jugend zu repräsentieren. Also erstens braucht die Jugend keine Fürsprecher, weil was es nicht gibt, das braucht keine Fürsprecher. Ja. Man kann da niemanden dahersetzen und als Repräsentanten der Jugend nehmen. Ja. Also geht dann alles, was er sieht, in diesen Greta Thunberg-Romantizismus. Das ist die Sprecherin der Jugend. Ja, was repräsentiert die Frau? Ja. Man kann nur bestimmte Segmente repräsentieren und ich glaube, man sollte sich mehr damit auseinandersetzen, wie differenziert eigentlich diese Jugend ist und welche einzelnen Segmente es da gibt und die haben halt unterschiedliche Interessen und jetzt vom kommerziellen Standpunkt muss man mal anschauen, welche Segmente gibt's und zwischen welchen Segmenten kann ich eine Verbindung herstellen, also wo kann ich dann ein Metamilieu bilden und wo lohnt es sich dann, ja, und das wäre dann das Interesse von Zeitungen zum Beispiel und von Medienhäusern, wo lohnt es sich dann drauf, lohnt es sich dann eine bestimmte Botschaft in einem bestimmten Stil hinzulenken. Das ist es einfach und das ist das, was wir zum Beispiel machen, dass wir in diese Richtung beraten, das ist mein Job. Ich würde nie irgendwo hingehen und sagen, ich helfe Ihnen jetzt dabei, die die Jugend zu erreichen. Ich meine, damit habe ich mich schon disqualifiziert. Weil die Jugend ist eben inhomogen. Ja? Wie geht die ganze Gesellschaft inhomogen ist und man muss auf bestimmte Segmente abstellen, die lassen sich repräsentieren und die lassen sich erreichen. Da kann man was machen. Wenn man naiv ist und sagt, ich mache etwas für die Jugend, okay, ja, dann ist man ein romantischer Mensch und hat halt dann den Anspruch, irgendwo für irgendjemand eine fürsprechende Rede zu halten. Ist auch schön, kann viel persönliche Befriedigung bringen, ist aber letztendlich nicht zweckmäßig.
Gut. Es gäbe noch weiter zu diskutieren, man könnte genau da fortsetzen, kann man auch gern machen, weil die Frau Gallner-Holzmann wird uns jetzt gleich sagen, wie es weitergeht. Ich möchte nur am Schluss noch sagen, dass wir eine Teilnehmerin hier ans Podium gebeten haben, die sehr interessante Einblicke und, gesagt hat und Fragen gestellt hat und auch dieses Video gemacht hat und ein bisschen was dazu gesagt hat, war, glaube ich, insgesamt sehr erfrischend und danke, das war, glaube ich, ein Versuch, der gut gegangen ist, möchte ich schon aus meiner Sicht etwas so festhalten. Und die Frau Gallner-Holzmann wird uns jetzt sagen, wie es weitergeht. Und ich bedanke mich bei allen, die da jetzt diese interessante Diskussion mitgestaltet haben. Dankeschön.
Ich darf mich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die gekommen sind, bei allen, die da geblieben sind, auch bei dem Podium fürs Diskutieren. Und ich darf Sie jetzt alle ganz herzlich einladen auf ein Gläschen Wein oder ein kleines Bierchen draußen, wo man vielleicht die Diskussion noch ein bisschen weiterspinnen kann. Dankeschön.